Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute Gründonnerstag und denken dabei an den letzten Abend, den Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern hatte, wo sie zusammen das Passamahl als Juden gehalten haben. Ein Mahl, das die Juden auch heute noch alljährlich feiern und dabei an die Knechtschaft in Ägypten und an die Befreiung durch das Blut eines unschuldigen Lammes denken. Dieses Mahl war eine richtige Mahlzeit mit Lammfleisch, bitteren Kräutern, Wein und ungesäuertem Brot. Alles, was es da zu essen gab, hatte eine Bedeutung. Die bitteren Kräuter sollten zum Beispiel an die Sklaverei erinnern, die gemahlenen Nüsse gemischt mit Rotwein an die Tonerde, aus denen die Israeliten in Ägypten Ziegel brennen mussten, also ein bisschen an die Sklaverei erinnerten. Und das geschlachtete Lamm, das sollte an die Rettung durch das Blut erinnern, dass die Israeliten an ihre Türpfosten geschmiert haben, um so von dem Todesengel verschont zu bleiben. Und das Brot, das ohne Sauerteig zubereitet wurde, also schnell gebacken werden konnte, das erinnerte an den schnellen Auszug, der über Nacht geschah. Und es war bei den Juden schon immer so, dass man eben zusammen eine normale Mahlzeit aß, aber während dieser Mahlzeit das Brot gebrochen wurde und der Kelch mit dem Wein herumgereicht wurde. Im frühen Christentum feierte man immer noch so das sogenannte Agape-Mahl, also ein Liebesmahl, weil man eben in geschwisterlicher Liebe zusammenkam und eigentlich auch alles miteinander teilte, was man hatte. Während oder nach dieser Mahlzeit wurde dann eben auch das Brot gebrochen und der Wein getrunken in Erinnerung an Jesus Christus, der ja selbst dem Brot und dem Wein des Passamahls dann diese neue Bedeutung gegeben hat. Ich habe als Predigttext einen Text aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther ausgesucht, wo uns eben von diesem Mahl berichtet wird. Auch dort kamen die Christen zum Essen und Trinken zusammen, um Abendmahl zu feiern, aber Paulus war sehr unzufrieden damit, wie das dort ablief. Er war eigentlich richtig sauer, weil er wahrnahm, dass die Korinther ja eine Art Völlerei betrieben und gierig ihre Mägen vollstopften. Und Paulus sagt, so soll es nicht sein. Wenn ihr so viel Hunger habt, dann esst lieber zu Hause. Und weh euch, wenn ihr schon so viel getrunken habt, dass ihr vielleicht sogar angetrunken oder betrunken seid. Mit solch einer Lebensweise ehrt ihr nämlich nicht das Opfer Jesu Christi. Ich lese uns vor aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther im 11. Kapitel. Was ich euch jetzt noch zu sagen habe, ist kein Lob. Wie ihr eure Gottesdienste feiert, kann ich wirklich nicht gutheißen. Sie scheinen eurer Gemeinde mehr zu schaden als zu nützen. Zunächst höre ich davon Uneinigkeit bei euren Versammlungen. Etwas Wahres muss wohl daran sein. Allerdings muss es auch zu Spaltungen unter euch kommen, denn nur so wird sichtbar, wer sich im Glauben bewährt hat. Was ihr in euren Gottesdiensten feiert, ist gar nicht das Mahl des Herrn. Weil jeder das isst und trinkt, was er selbst mitgebracht hat, bleibt der eine hungrig und durstig, während der andere sich betrinkt. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde so wenig, dass ihr diejenigen geringschätzig behandelt, die arm sind und kein Essen mitbringen konnten? Soll ich euch dafür auch noch loben? Darauf könnt ihr lange warten. Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er wiederkommt. Wir haben also zwei unterschiedliche Abendmahlsituationen vor uns. Einmal den Abend, wo Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, wo eine sehr traurige und leidvolle Stimmung herrschte. Und andererseits dann den Abend 20 Jahre später die Situation in Korinth, wo das Abendmahl unter den Christen gefeiert wurde, so wie Jesus es gewollt hatte, allerdings in Korinth, so wie Paulus schreibt, in maßlosen und unmoralischen Zusammenhängen. Paulus empfindet das Verhalten der Korinther ebenfalls als Verrat am Leib Jesu. Und dieser Vergleich, liebe Gemeinde, hat mich zum Nachdenken gebracht. Zum Nachdenken darüber, inwieweit wir heute, 2000 Jahre später, das Opfer von Jesus Christus wirklich begreifen. Ich denke, dass Judas ein Verräter war, das ist uns allen klar. Für 30 Silberlinge hat er seinen Freund Jesus verraten. Und vielleicht denkt so manch einer von uns, das würde ich niemals tun. Aber ist das tatsächlich so? Sind wir nicht auch manchmal Versuchungen ausgesetzt, wo uns andere Dinge wichtiger sind als das Opfer Jesu am Kreuz? Vielleicht, wo uns unser Verstand sagt, das kann doch gar nicht sein. Oder wo wir Gottes Liebe anzweifeln, wo wir uns nicht sicher sind, ob wir wirklich geliebt sind, ob uns wirklich vergeben ist. Wo uns vielleicht unser Ansehen, unsere Ehre oder auch unsere Tradition, unser Wissen mehr wert sind als unsere Treue zu Jesus. Oder die Freundschaft von bestimmten Menschen, das Ansehen bei Arbeitskollegen. Sind all diese Dinge nicht vielleicht auch zu vergleichen mit den 30 Silberstücken, die dem Judas damals gereicht haben? Den Korinthern waren ihre Bäuche und ihre Befriedigung wichtiger als das Mahl des Herrn in Ehren zu halten. Letzten Endes hatten sie wahrscheinlich noch nicht wirklich begriffen, dass Jesus genau auch für diese Sünde, nämlich Völlerei, Egoismus, Gier, gestorben ist. Jesus starb auch für die Gier des Judas. Er starb auch für Petrus, der Jesus erst hoch und heilig versprach, ich werde dich niemals verlassen, ich würde mit dir in den Tod gehen. Und dann, er verließ ihn, er verleugnete ihn 3-mal. Genau wie Jesus es prophezeit hatte. Und die anderen 10 Jünger, von Petrus und Judas einmal abgesehen, von den anderen 10 wissen wir gar nicht so genau, wo sie waren, aber an einer Stelle steht in Matthäus 26, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Vielleicht nicht jeder für 30 Silberstücke, wohl aber, um das eigene Leben zu retten. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, liebe Brüder, vielleicht kennt ihr solche Versuchungen nicht. Ich kenne sie. Manchmal fällt es auch mir schwer, Jesus treu zu sein. Nämlich dann, wenn mein eigenes Leben, mein eigenes Glück bedroht ist. Wenn auch ich frage, wo bist du? Ich spüre dich nicht, ich sehe dich nicht. Ich kann nicht glauben. Wenn wir das Gefühl haben, wenn ich das Gefühl habe, dass vielleicht mein eigener Weg doch besser wäre als der Weg, den Jesus mich zu gehen heißt. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wenn wir mit offenen Augen, wahrhaftigen Augen in den Spiegel schauen, dann erkennen wir auch vielleicht die Gier des Judas in uns oder die Schwachheit des Petrus oder die Selbstsucht der Korinther. Aber unsere Schwachheit, und das ist die gute Nachricht heute Abend, die gute Botschaft, das Evangelium, unsere Schwachheit, unsere Selbstsucht, unsere Gier, unser Egoismus sind für Gott kein Hindernis, waren für Gott auch kein Hindernis, seinen Willen auszuführen und seine Größe zu verherrlichen. Mitten im Verrat geschah Gottes Wille und mitten in der Schwachheit bleibt Jesu Liebe bestehen und mitten in der Selbstsucht entsteht trotzdem eine Kirche, die über 2000 Jahre schon besteht. Gott ist ein mächtiger und souveräner Gott. Unsere Schwachheit, unsere Sünde wird seinen Willen mit dieser Welt nicht verhindern. Wir leben nicht zu Jesu Zeit und wir haben den Abend des Verrats nicht erlebt. Wir wissen nicht, wie wir reagiert hätten. Wir leben auch nicht zur Zeit des frühen Christentums, als Gemeinschaft und Kirche sich gerade erst zu entwickeln begannen. Wir leben 2000 Jahre später. Und unsere Versuchungen sind bestimmt andere als damals. Völlerei vor oder nach dem Abendmahl oder während des Abendmahls ist, glaube ich, kein Thema mehr für uns. weil wir das Abendmahl sowieso nur noch in, im wahrsten Sinne, abgespeckter Form feiern. Wir nehmen auch kein Geld mehr dafür, Jesus zu verraten. Aber ich glaube, wir sind anderen Versuchungen ausgeliefert. Wir verraten Jesus vielleicht mit Worten, wenn wir über andere schlecht reden, wenn wir andere in ein schlechtes Licht stellen, wenn wir zum Beispiel die Art und Weise, wie Menschen Gott loben und preisen, schlecht machen oder uns darüber lustig machen, wenn wir das in Frage stellen, wenn wir meinen, wir wissen es besser. Oder wenn wir festhalten an unseren Wutausbrüchen, an unserem Rechtssinn, an unseren Zorneshandlungen und damit Verletzungen anderer in Kauf nehmen. Oder wenn wir mit ausgeklügelten Worten alles hinterfragen, alles in Frage stellen und uns vielleicht sogar in theologische Diskussionen verstricken und dabei auch noch meinen, besonders fromm zu sein. Enttäuschen wir dann nicht auch Jesus, wenn wir unser Recht auf uns selbst festhalten und meinen, es besser zu wissen? Wenn wir an Dingen festhalten, die uns im Glaubensleben eher stagnieren lassen, als dass sie uns weiterbringen? Aber wie können wir diesen Versuchungen widerstehen? Wie können wir unseren Glauben so leben, dass es Jesus die Ehre gibt, dass es seinen Namen ehrt? Ich glaube, wir können das auf zweierlei Weise. Einmal so, wie Jesus es gesagt hat und einmal so, wie Paulus es gesagt hat. Zuerst zu Jesus. Er hat gesagt, das haben wir in der Schriftlesung gehört und auch zu Beginn des Gottesdienstes, wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wachen und beten. Wir betrügen uns selbst, wenn wir glauben, dass wir ohne Wachen und Beten Versuchungen widerstehen können. Wir betrügen uns selbst, wenn wir glauben, dass dieses Wachen und Beten bequem und routinemäßig ganz von allein geht. Nein, manchmal, und das ist das, was ich ja in letzter Zeit erlebe, ist das ein richtiger Kampf. Es ist umkämpft, die stille Zeit am Tag. Manchmal ist es ein Ziehen und Zerren in unserem Inneren, genauso wie Jesus es damals im Garten Gethsemane an jenem Abend erlebt hat. Er hat gewacht und gebetet, damit er nicht in Versuchung kam, alles hinzuschmeißen und sein eigenes Leben zu retten. Damit er nicht in Versuchung kam, seinen eigenen Weg, seinen eigenen Willen für den Besseren zu halten. Glaube allein genügt da nicht. Petrus dachte auch, sein Glaube wäre stark genug, aber er war es nicht. Er verleugnete Jesus nur wenige Stunden später. Er hat nicht gewacht und gebetet. Liebe Gemeinde, ich glaube, manchmal geraten wir in Situationen in unserem Leben, die sich ähnlich anfühlen wie diese völlige Hingabe Jesu im Garten Gethsemane. Und dann können wir nichts anderes tun, außer das, was er auch getan hat, nämlich wachen und beten, betteln und flehen. Mich begleitet in solchen Zeiten dann immer ein Gebet von Betsy ten Boom, die Schwester der bekannten holländischen Missionarin Corrie ten Boom, die dann selbst in Konzentrationslagern untergebracht waren, wo Betsy dann auch 1944 starb. Betsy, oder eigentlich Elisabeth, betete zu Gott: Herr, mache mich willig, willig gemacht zu werden, mich dir völlig hinzugeben. Sie setzt an der Wurzel an, nämlich bei dem eigenen Willen. Und auch ich muss immer mal wieder dieses Gebet beten. Oft fehlt uns nämlich genau dieser Wille, wenn wir in Anfechtung und Versuchung geraten. Das kann das Selbstmitleid sein, das manchmal so angenehm ist, was uns vorgaukelt, wir hätten verdient, uns selber zu bemitleiden, obwohl wir vielleicht eher verdient hätten, dankbar zu sein, Gott zu loben und zu preisen. Oder wir glauben den Selbstzweifeln, den Selbstanklagen, anstatt auf das zu vertrauen, was Gott schon längst für uns getan hat. Und dann hilft mir das, zu beten, so wie Betsy betete. Mach mich willig, willig gemacht zu werden. Schenk mir den Willen, dass ich meinen Willen dir unterordne. Es geht um Hingabe und Vertrauen an den Herrn. Ich glaube, wenn ich hier so durch die Reihen gucke, sehe ich eher jüngere Gesichter. Ich denke, Menschen, die vielleicht noch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben oder die Diktatur durch Hitler, die leben mit so einer Angst, sich irgendjemanden in dieser Art und Weise hinzugeben, weil sie eben das negativ erlebt haben, dass solche Hingabe missbraucht wurde. Aber es ist doch ein Unterschied, wem ich mich hingebe. Ob ich mich einem Herrn hingebe, der manipuliert, der Kriege führt, oder ob ich mich einem Herrn hingebe, der bereit ist, sein Leben für mich zu lassen. Als erstes. Wachen und beten. Das ist das, was wir tun können, so wie Jesus das getan hat und auch seine Jünger dazu ermutigt hat. Und das Zweite, was wir tun können, ist das, was Paulus getan hat. Er hat gesagt, und das haben wir gerade gehört aus dem ersten Korintherbrief, ich habe vom Herrn empfangen und ich gebe das weiter an euch. Und dann kommen die bekannten Einsetzungsworte. Das heißt, auch wir dürfen das, was wir empfangen haben, das, was wir wissen, was wir von Jesus wissen, weitergeben. Wir lesen in der Bibel, wir ernähren uns vom Wort Gottes, wir bleiben im Gebet. Wir verlassen nicht die Gottesdienste und die Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir bleiben aufrichtig vor Gott und denken immer wieder daran, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und dass wir aus Gnade gerettet sind. Und wir wiederholen dieses Ritual, auch das Ritual des Abendmahls, um genau dieses Bewusstsein in uns zu stärken und wachzuhalten, eben damit wir nicht einschlafen und müßig oder überheblich werden. Es ist wichtig, dass wir immer wieder dieses Wort verkündigen und hören, dass wir die Sakramente feiern und uns gegenseitig im Glauben stärken. Wir wollen lernen, uns nicht den Versuchungen hinzugeben, weil sie uns doch, und das wissen wir, immer nur für einen winzigen Augenblick Glück und Zufriedenheit schenken und danach aber ein lange bestehendes, großes inneres Unheil bringen. Wir wollen stattdessen den Versuchungen widerstehen. Wir wollen Demut lernen und Leiden aushalten. Wir wollen lernen, nicht uns selbst, unseren Genuss, unser Glück, unser Ansehen, unseren Besitz in den Vordergrund zu stellen, sondern wirklich ganz und gar Jesus zu gehören und uns seinem Willen unterzuordnen, weil wir wissen und darauf vertrauen, dass sein Wille für unser Leben gut ist. Darum prüfe jeder immer wieder für sich selbst, ob er in Gefahr ist, sich von diesem Fundament, von dem Glauben an Jesus Christus zu entfernen. Jeder prüfe für sich selbst, ob er in der Gefahr steht, Jesus zu verraten, vielleicht aus Angst um das eigene Leben oder aus Angst um das eigene Ansehen oder aus Gier. Und egal zu welchem Ergebnis du kommst, der Weg, den Jesus für dich hat, der ist unendlich viel besser als der Weg, den du vielleicht für den richtigen hältst. 30 Silberstücke waren es damals dem Judas wert, Jesu Liebe aufs Spiel zu setzen. Aber Jesus hat sein ganzes Leben für Judas hingegeben. Petrus war es wert, Jesus 3-mal zu verleugnen. Aber Jesus war es wert, sein ganzes Leben für Petrus hinzugeben. Das heißt, egal wie viel Schuld du in deinem Leben siehst, wie viel Dunkelheit da vielleicht gerade ist, egal ob das für dich deinem Empfinden nach wenig oder viel ist, du bist es Jesus wert, dass er sein ganzes Leben für dich hingegeben hat. Damals wie heute. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der höher ist als unser Verstand, der bewahre unsere Herzen und Sinne, der bewahre unseren Glauben an Jesus. Amen.